Hallo, grüß euch. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Spirituelle Fragen des Lebens. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Aus gegebenem Anlass möchte ich diesmal ganz gern aus dem Buch Spiritualität von St. Kirpal Singh was vorlesen. Und zwar haben wir die Woche einen Todestag von St. Kirpal Singh gefeiert. Also der war jetzt am Montag, am 21.8. Und St. Kirpal Singh war ganz, ganz, ganz eine besondere Persönlichkeit. Er war unter anderem auch der Gründer von Kirpal Sagar. Das ist der Ort in Indien, wo alle Religionen, alle Menschen, einfach jeder Platz findet, wo für jeden ein Platz ist. Ja, so kann man das vielleicht kurz erklären. Näheres könnt ihr gern in die vorangegangenen Folgen horchen oder euch anhören. Da haben wir schon öfters über den Platz geredet. Und genau, und er hat eben das Buch Spiritualität geschrieben. Das habe ich auch schon mal vorgestellt. Ich werde es euch dann auch unten verlinken. Und da möchte ich euch ganz gern ein Kapitel vorlesen. Und zwar heißt es Erinnerung an Gott. Wenn wir den Weg zurück zu Gott finden wollen, dann ist es das Wichtigste, dass wir uns an ihn erinnern. Das ist auch der Sinn und Zweck aller mit Hingabe ausgeführten Übungen, aller Orte, wo man Gott verehrt und aller Pilgerreisen. Der menschliche Körper ist das wahre Gotteshaus. Es gibt nur ein einziges gemeinsames Ziel der unterschiedlichen Arten der Hingabe, wie sie in den verschiedenen Schriften vorgegeben werden. Es geht immer darum, wie man den Herrn liebt und ihn erkennt. Die vielen Verfasser der Schriften in unterschiedlichen Teilen der Erde und zu unterschiedlichen Zeiten haben alle auf ihre eigene Weise auf den Weg zu Gott hingewiesen. Man kann es mit dem Sport des Bogenschießens vergleichen, an dem so viele Bogenschützen teilnehmen und ihre Pfeile auf das gleiche Ziel abfeuern. Ein indischer Heiliger sagt, jeder erzählt uns auf seine eigene Weise von seinem Geliebten. O Rajab, das Ziel ist eines, doch Bogenschützen gibt es unzählige. Im Heiligen Koran heißt es, dass von Zeit zu Zeit von Gott gesandte Meisterseelen verschiedene Formen der Verehrung eingeführt haben, entsprechend den Bedürfnissen der jeweiligen Epoche, in der sie lebten. Omar Khayyam, ein großer persischer Sufi-Dichter, teilt uns mit. Tempel und Moscheen oder Kirchen und Synagogen sind alle gleich gut, um Gott anzubeten. Der Gong und das Muschelhorn bringen darin fortwährend bezaubernde Klänge der Musik des Lebens hervor. Der Bogen in den Moscheen, das Kreuz in der Kirchen und der Altar in den Tempeln sowie der Leuchter in den Synagogen sind nur verschiedene Symbole für die Verehrung des göttlichen Geliebten. Gott kann nicht außerhalb vom eigenen Selbst verwirklicht werden, auch nicht an den heiligen Plätzen der Verehrung, egal zu welcher Glaubensrichtung sie gehören mögen. Um ihn zu erkennen, muss man das Labor des menschlichen Körpers betreten, der im wahrsten Sinne des Wortes der Tempel Gottes ist. Wahre Verehrung und Hingabe sind rein innerliche, geistige Vorgänge ohne Verbindung zu und unabhängig und allem und jedem, das außerhalb der menschlichen Form liegt. Alles, was notwendig ist, ist Reinheit des Gemüts. Auf einer ethischen Grundlage kann man Gott überall unter dem blauen Himmel anbeten, denn die ganze Welt ist ein einziges großes Gotteshaus und es gibt keinen Ort ohne ihn. Das schließt auch die oben beschriebenen besonderen Stätten der Anbetung mit ein. Es ist tatsächlich so, dass jener Platz heilig wird, wo man in Demut kniet. Im Heiligen Koran wird erwähnt, das ganze Universum ist sein. Wohin man sich auch immer wenden mag, nach Osten oder Westen, man wird Gott ins Angesicht schauen, denn er ist allgegenwärtig und allwissend zugleich. Nochmals, für Unwissende lebt Gott nur in Tempeln, Kirchen und Moscheen, die von Menschen erbaut sind. Aber die wirklich Erwachten finden ihn nur in sich selbst, dem von Gott geschaffenen Tempel des menschlichen Körpers. Al-Nisahe Sahib bestätigte, für mich ist die ganze Welt eine heilige Moschee. Wo auch immer man zur festgesetzten Gebetszeit ist, dort können meine Anhänger ihre Gebete verrichten. Alles ist heilig, wo man in Hingabe kniet. H.O. Wendell. Maghrabi Sahib sagt uns, dein Geliebter ist in dir, doch du weißt nichts davon und gehst im Äußeren von Ort zu Ort, um ihn zu finden. In einer Moschee zu gehen und den zu suchen, der die Seele deiner Seele ist, ist nichts anderes als eine tragische Zeitverschwendung. Die Unwissenden verbeugen sich vor einer Moschee, während die Weisen sich damit beschäftigen, den Geist zu reinigen, der Thron Gottes ist. Das erste ist nur trügerischer Schein und das letzte ist die eigentliche Realität. Die wahre Kaaba oder der Altar der Anbetung ist deshalb der Satguru, eine Persönlichkeit, in der das Licht Gottes leuchtet. Tulsi Sahib sagt, wehe dir, du Bewohner der von Gott geschaffenen Moschee, da du in die von Menschen erbauten Tempel gehst, um ihn anzubeten. Als Kabir auf einer Pilgerfahrt nach Mekka war, begegnete ihm Gott auf seinem Weg. Er tadelte ihn und fragte streng, wer ihm gesagt habe, dass er dort sei und nicht hier. Kabir, dieser Körper ist der wahre Tempel Gottes. In ihm allein scheint das göttliche Licht. Guru Amardas. Wisst ihr nicht, dass ihr der Tempel Gottes seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Erster Brief an die Korinther. Ihr seid der Tempel des lebendigen Gottes. Zweiter Brief an die Korinther. Hafiz von Shiraz sprach in gleicher Weise. Der Grund, warum ich in den Tempel oder die Moschee gehe, ist, mich mit dir, o Herr, zu vereinen. Nichts anderes beabsichtige ich damit. Außerdem sagte er, sag nicht, dass die Kaaba besser ist als ein Tempel. Tatsächlich ist der Ort allein der beste, wo man die Herrlichkeit seines Geliebten erfahren kann. Guru Gobind Singh, der 10. Guru der Sikhs, beschreibt es ganz deutlich. Es gibt keinen Unterschied zwischen einer Dera und einer Moschee, zwischen Puja, einer hinduistischen Art der Verehrung, und Namas, muslimische Gebetsform, da beide demselben Zweck dienen. Die ganze Menschheit ist eins und die Idee der Verschiedenheit ist nur ein Mythos. Derselbe Gott hat Engel und Geistwesen erschaffen, ebenso wie Türken und Hindus und in der Tat Menschen aller Konfessionen. Die ganze Vielfalt der Menschheit ist die Folge der äußeren Bedingungen, die in den verschiedenen Teilen der Welt herrschen. Dennoch sind sie alle nach demselben Muster geschaffen und haben die gleichen Ohren und Augen, den gleichen Körper und ihre physische Struktur besteht aus 5 Elementen: Erde, Wasser, Feuer, Luft und Äther. Der Ausdruck Allah, der Muslime, und das Wort Alek, der Hindus, sind Namen für dasselbe Wesen. Die Puranas und der Koran sprechen von ihm allein. In der Tat weisen alle Religionen, die es auf der Welt gibt, auf dieselbe Wirklichkeit hin. In allen Schriften heißt es, dass es vergebens ist, ihn in der äußeren Welt zu suchen. Nur durch die Gnade eines Meisters oder des Gurus offenbart sich der Herr im Innern. Alle Orte der Verehrung, wo immer sie auch sein mögen, sind aus Wasser und Lehm erbaut. Wenn Gott allgegenwärtig ist, Warum sollte man ihn dann nur in Tempeln und Moscheen suchen? Er ist direkt in uns. Noch mehr, er ist die Seele unserer Seele und wir leben und haben unser Sein in ihm. Diese Wahrheit eröffnet sich jedoch nur, wenn eine Meisterseele uns hilft, indem er uns eine tatsächliche Erfahrung davon vermittelt. Wohin soll ich gehen, wenn ich seine Schönheit im Innern sehe? Ein Gemüt, das von ihm erfüllt ist, ist nicht zerstreut. Als ich eines Tages sehr von Gedanken gequält war, bereitete ich Sandelpaste und wollte mich zu Brahmas Stätte aufmachen. Da sagte der Meister zu mir, dass er im Innersten meines Geistes wohnt. Wohin ich auch gehe, sehe ich Häuser aus Wasser und Lehm, und doch erblicke ich dich in Fülle in allem. Ich suchte dich in den Veden und Puranas, und alle Schriften wiederholen das Gleiche. Warum soll ich anderswo herumwandern, wenn du doch direkt hier bist? O Sadhguru, ich möchte mich zu deinen Füßen opfern, denn du hast mich von allen Täuschungen errettet und alle Fesseln zerbrochen. Ramanand lebt und ruht nun in Brahman. Das Wort des Meisters verbrennt unzählige Karmas zu Asche. Basant Ramanand. Die heilige Lehre des Hindus ist in Sanskrit oder in Hindi geschrieben und die der Muslime in Arabisch oder in Persisch. Der Guru Granth Sahib der Sikhs ist in Punjabi und die Bibel der Christen gibt es auf Hebräisch, Griechisch, Lateinisch oder Englisch. Die verschiedenen Auslegungen, Kommentare und Anmerkungen zu diesen Lehren sind in den entsprechenden Sprachen verfasst, die zu der jeweiligen Zeit gesprochen wurden. All diese Schriften, ganz gleich in welcher Sprache sie geschrieben sind, denn für Gott spielt die Sprache keine Rolle, haben einfach nur den Sinn in uns, den Wunsch, das Verlangen sowie Sehnsucht und Liebe zu Gott hervorzubringen. Sie sind nur Mittel und nicht das Ziel, denn Gott ist ein ungeschriebenes Gesetz und er spricht eine Sprache ohne Worte. Er ist jenseits aller Sprachen, denn keine einzige kann ihn erreichen. Keine hat einen besonderen Wert, denn sie ist immer nur ein Ausdrucksmittel, damit man die liebevollen Geschichten von Gott erzählen und sie hören kann. Hafiz sagte darum so schön: O Hafiz, in der Liebe gibt es keinen Unterschied zwischen Türkisch, Arabisch oder irgendeiner anderen Sprache. Die Geschichten der Liebe können in jeder Sprache, die du kennst, erzählt werden. Die vielen Völker der verschiedenen Länder sind wie viele Kinder desselben Vaters oder Blumen desselben Gartens, auch wenn sie verschiedene Farben und Düfte haben. Wir alle befinden uns im Schoß der gleichen Mutter Natur und unter demselben blauen Himmelsgewölbe. Wir haben uns selbst durch kleinliche Vorurteile und eine begrenzte Sichtweise eingeengt und so in viele Glaubensgemeinschaften und religiöse Gruppierungen aufgespalten. Religion ist, wie das Wort buchstäblich sagt, ein Weg zurück zu Gott oder die Wiederverbindung mit der Quelle. Anstatt Befreiung zu bringen, hält uns die Religion wie der sprichwörtliche Deckenbär mit eisernem Griff fest, aus dem man sich nicht befreien kann. Erklären wir zuerst den sprichwörtlichen Ausdruck Deckenbär. Ein Bär schwamm einen Fluss hinunter, als ein Mann am Ufer ihn mit einer Decke verwechselte und ins Wasser sprang, um sie herauszuholen. Als er sie ergriff, entdeckte er seinen Irrtum und wollte zurückschwimmen. Doch er konnte es nicht, weil ihn der Bär fest in seinem Griff hielt und ihn nicht losließ. Die Menschen am Ufer riefen, er soll doch zurückkommen. Aber er antwortete, dass er ja zurückkommen wolle, aber der Deckenbär ihn nicht freilasse. Das ist genau derselbe Zustand, in dem die Menschen dieser Welt heutzutage dahintreiben. Die Erwachten lehnen sich gegen diesen traurigen Zustand auf. Wenn sowohl die Moschee als auch der Tempel das Haus Gottes darstellen und von Gottes Licht erhellt werden, warum gibt es dann so viele Differenzen? Das Ziel des Gottesdienstes in einem Tempel, einer Moschee oder an einem anderen religiösen Ort ist es, denselben Geliebten zu finden. Wenn trotz der scheinbaren Unterschiede in Form, Gestalt und Farbe zwei Steine, die man zusammenschlägt, denselben Funken erzeugen, dann ist es doch verwunderlich, dass es zwei verschiedenen Menschen, die Gott verehren, nicht gelingt, das gleiche Ergebnis zu erzielen. Das liegt dann daran, dass keiner von ihnen verstanden hat, was wahre Verehrung ist. Alle Religionen haben das Ideal der Selbsterkenntnis und Gottverwirklichung. Dennoch predigen Brahmanen, die religiösen Oberhäupter der Hindus und der Moslems, oder die Oberhäupter anderer Glaubensrichtungen im Namen ihrer Religion Hass und Feindschaft gegeneinander. Durch das Einsetzen von bezahlten Predigern sind heutzutage die religiösen Zentren wie ein Geschäft geworden, die Falschheit, Heuchelei und Betrug auf Lager haben. Wahrheit, Glaube und Hingabe sind aus ihnen verbannt worden. Wahre Gottesliebende distanzieren sich daher von solchen Missständen. Bhule Shah schildert den traurigen Zustand seiner Zeit mit ergreifenden Worten. Orte der Verehrung dienen Schwindlern als Umschlagplatz und Gotteshäuser müssen als Häuser für Gauner und Betrüger herhalten. Moscheen beherbergen erbarmungslose Schlechter, während die wahren Gottliebenden von ihnen Abstand nehmen. Die Saaten der Feindschaft und des Hasses zwischen den Menschen werden von jenen gesät, die selbst Opfer großer Unwissenheit sind. Gleich Pandora wissen sie nicht, welchen Schaden sie durch ihre unbedachten Äußerungen in der Welt anrichten. Menschen dieser Art werden in den Schriften als Mamuk oder Sprachrohr des Gemüts bezeichnet, denn sie agieren gedankenlos und ihre Handlungen sind alle von egoistischer Gier geprägt und durchdrungen. Ihre Zungen ruhen nicht und schneiden links und rechts tiefe Wunden in die Herzen der Menschen und spritzen Gift tief in ihre Gemüter. Wer mit ihnen in Verbindung kommt und sich ihre Worte zu Herzen nimmt, wird nicht nur mit Uneinigkeit und Disharmonie angesteckt, sondern richtet seinen Blutdurst sogar gegen seine eigenen Angehörigen und Freunde. Die Muslime nennen solche Menschen Kafir, Ketzer. Das einzige Ziel solcher Mamuks oder Kafirs, also Sklaven des Gemüts oder Ketzer, ist, sich Name und Ruhm zu verschaffen, um die legitimen Rechte anderer mit Füßen zu treten. Ihre Absicht dabei ist, unrechtmäßig Gewinne für sich anzusammeln und Macht und Reichtum zu gewinnen, die ihnen nicht wirklich zustehen. Im Gegensatz zu Mamuks oder Kafirs gibt es Gurmuks, Sprachrohre des Gurus. Sie sind Vorbilder an Menschenliebe und Vorratsspeicher der Liebe. Sie lassen das wohltuende Licht der Liebe auf ihre Mitmenschen herabregnen. Sie erkennen die zugrunde liegende Einheit der ganzen Menschheit, die in den göttlichen Urgrund eingebettet ist. Der Islam bezeichnet solche Menschen als Mumins. Sie achten und respektieren nicht nur den Propheten des Islam, sondern auch die Propheten aller anderen Religionen, deren Namen im Koran erwähnt sind und auch die, deren Namen nicht darin genannt werden. Sie sehen das grundlegende, vereinende Band, das sich durch alles hindurchzieht und schauen nicht auf die scheinbaren Unterschiede in unwesentlichen Dingen. Genau, also das war jetzt das Kapitel Erinnerung an Gott. Und Abschließen möchte ich nochmal gern mit dem ersten Satz. Wenn wir den Weg zurück zu Gott finden wollen, dann ist es das Wichtigste, dass wir uns an ihn erinnern. Vielen Dank fürs Zuhören. Schön, dass ihr wieder mit dabei gewesen seid. Nächstes Mal habe ich wieder ein Interview für euch mit Maria und Niki Rettenbacher. Wenn es irgendwelche Fragen gibt, bitte meldet euch voll gern. Alle Kontaktdaten dazu stehen unten in der Box. Ich werde euch auch nochmal das Buch Spiritualität, aus dem ich euch jetzt vorgelesen habe, unten verlinken. Schön, dass ihr mit dabei gewesen seid. Einen schönen Tag wünschen wir euch noch. Und bis zum nächsten Mal. Pfiat euch!